Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Im Pariser Centre Pompidou ist ein Werk von Daniel Burène einer Messerattacke zum Opfer gefallen. Der Täter konnte noch im Museum festgenommen werden. Das schwer beschädigte Bild musste in die Reservatenkammer zur Reparatur. Das Augenmerk der Kunstkritik der französischen Hauptstadt liegt indes heute auf einem anderen Maler. Das Werk Francis Bacons wird dort vor dem Hintergrund seiner riesigen Bibliothek neu gelesen. Die anderen Themen in Kultur heute: Verdis La Traviata. Simon Stone inszenierte die Oper in Paris. Der neue Mann an der Berliner Volksbühne und seine erste Tat. Torleifur Ørn Arnarson bringt die Odyssee auf die Bühne. Und wir berichten von Filmemacherinnen, die unter schwierigsten Bedingungen doch ein Zeichen setzen wollen in Afghanistan. Der Künstler Francis Bacon war ein belesener Mann. Seine Bibliothek, die in seiner Geburtsstadt Dublin aufbewahrt und erschlossen wird, umfasste mehr als 1000 Werke, darunter einige Namen, die für Bacons Malerei eine wichtige Rolle spielten. Wie groß der Einfluss der Literatur auf die Bilder Francis Bacons war, ist jetzt in einer sehens- und hörenswerten Schau im Centre Pompidou in Paris zu erleben. Bacon en toutes lettres heißt die Ausstellung, eine Art literarischer Familienaufstellung, die auch den geistigen Hintergrund, den spirituellen Kosmos und die Philosophie hinter der Kunst dieses Malers ergründen will, dessen Werk jedes Mal wieder irritierend fremd und geheimnisvoll wirkt. Katrin Hondl war für uns dort.
Revue Document. Article Abattoir. November 1929.
Es ist eine Ausstellung über Literatur, in der es nichts zu lesen gibt. Keine Bücher oder Manuskripte in Vitrinen und auch keine Erklärtexte an den Museumswänden. Zu sehen sind Bilder aus dem Spätwerk Francis Bacons, entstanden zwischen den frühen 70ern und seinem Tod 1992. Und zu hören sind in Englisch und Französisch Texte aus der Bibliothek des Malers in separaten, dunklen, bilderlosen Räumen. Die Trennung von Text und Bild ist so überraschend wie überzeugend. Denn Francis Bacon war alles andere als ein Illustrator. Die Autoren inspirierten ihn nicht zu narrativen Gemälden, sagt Kurator Didier Ottanger. Es handelt sich vielmehr um visuelle Flashs. Aus diesem Gewimmel von Bildern komponierte er seine Triptychen. Das ist sehr subtil, zumal er sich oft auf mehrere Autoren gleichzeitig bezieht. Die Ausstellung im Centre Pompidou konzentriert sich auf 6 Autoren aus der mehr als 1000 Bände umfassenden Bibliothek Bacons. Joseph Conrad, T.S. Eliot, Georges Bataille, Michel Leiris, Aeschylus und Friedrich Nietzsche.
Les 6 qui sont retenus, au fond, sont nietzschéens.
Alle 6 seien Nietzscheaner, sagt Didier Ottanger. Selbst Aeschylus, dessen Orestie Bacon explizit mehrere Bilder widmete. Nietzsches Geburt der Tragödie ist so etwas wie der rote Faden der Ausstellung, der, so die These des Kurators, Schlüssel zum Verständnis der Bilder Francis Bacons. In der Geburt der Tragödie zeigt Nietzsche das bipolare Zusammenspiel apollinischer und dionysischer Einflüsse. Und genau das sieht man in Francis Bacons Malerei. Perfekte geometrische Formen bilden die berühmten Käfigräume der Bilder. Und darin gibt Bacon etwas Form, was man das Dionysische der Malerei nennen könnte. Sagt Didier Ottanger und meint die deformierten Körper, Blutlachen, Sanddünen oder das aus einem Wasserhahn fließende Wasser in Bacons fragmentarischen Bildern.
Joseph Conrad, The Heart of Darkness.
Gegenüber dem Raum, in dem ein Ausschnitt aus Joseph Conrads Kolonialismusroman Herz der Finsternis zu hören ist, hängt ein Triptychon aus dem Jahr 1976, das Bezüge zu mehreren Autoren erkennen lässt. Der Gral, den wir hier sehen, kommt zweifellos eher von T.S. Eliot als von Conrad, sagt Didier Ottanger und deutet auf das mittlere Bild des Triptychons. Die zentrale Figur entspreche aber jener auf einem Werk, das von der Orestie inspiriert wurde.
La figure centrale, on la retrouvera dans un triptyque consacré à l'Orestie d'Eschyle.
Und doch sieht Ottanger dieses Triptychon vor allem in Zusammenhang mit Joseph Conrads Herz der Finsternis. Indizien? Bacon porträtierte auf den äußeren Bildtafeln den Afrika-Fotografen Peter Beard, den er in London getroffen hatte, und auf der mittleren Bildtafel ist ein schwarzer Vogel zu sehen, der eine menschliche Figur verschlingt. Bacons Version des alten Prometheus-Motivs. Bacon wollte damit sagen, so Ottinger, dass der Kolonialismus der Europäer eine prometheische Kultur war, eine Kultur, die das Feuer bringt und gleichzeitig die Macht der Zerstörung. Man sieht nur, was man weiß. Das Goethe-Zitat beweist in dieser literarischen Ausstellung mal wieder seine Richtigkeit. Manche mögen deshalb bedauern, dass die Schau auf erklärende Texte verzichtet. Schließlich gäbe es zu den Bildern des belesenen Bacon viel zu erklären. Aber gerade der Verzicht auf didaktisches Beiwerk, das Vertrauen in die Kraft der Literatur, macht diese Ausstellung zu einer sehr intimen Begegnung mit dem Wesentlichen. Mit den Texten der Dichter und Denker im Ohr lässt sich Bacons Malerei nämlich tatsächlich wunderbar lesen.
Bacon en toutes lettres, die Schau im Pariser Centre Pompidou, hat Katrin Hondl für uns besucht. Und wir bleiben in Paris. Simon Stone übersetzt als Regisseur alte Stoffe radikal ins Heute. Im Schauspiel dichtet er gern antike Klassiker neu. In seiner Salzburger Inszenierung von Cherubinis Oper Médée hat dieses Konzept nach Ansicht der Kritiker nicht gut funktioniert. In München am Residenztheater war Simon Stone vom neuen Intendanten Andreas Beck mit der ersten Premiere der neuen Spielzeit beauftragt worden. Die muss, so wurde gestern vermeldet, nun ausfallen, weil der Regisseur ein lange geplantes und jetzt plötzlich auch finanzierbares Filmprojekt verwirklichen will. Gut, dass Simon Stone gestern in Paris noch eine Premiere zum Abschluss brachte, nämlich Verdis La Traviata. Ich habe Jörn-Florian Fuchs, unseren Opernkritiker, vor der Sendung gefragt. Herr Fuchs, Verdi verträgt ja einiges. Wie zeitgenössisch hat Stone diese Oper inszeniert?
Diese Traviata in Paris ist radikal gegenwärtig und zeitgenössisch. Es ist viel gelungener, um das vorwegzunehmen, finde ich, als die Médée in Salzburg von Cherubini. Denn hier bei der Traviata haben wir auf der einen Seite auch wieder große Videos, große Bühnen und Ausstattungsopulenz, aber auf der anderen Seite eine total konzentrierte und auch was die Personenführung betrifft, total stimmige Arbeit. Wir haben ein Bühnenbild, das sich auf fulminante Weise verändert. Da gibt es unterschiedlichste Spielorte. Es gibt etwa einen Imbiss, der Paris-Istanbul heißt. Da ist wieder der Bezug zur Stadt, in der das spielt. Auch eine Autoshow etwa, eine Party. Also erstmal ist dieses Bühnenbild wirklich fantastisch. Und die Grundidee von Stone für diese Arbeit ist, dass Violetta Valerie, die Titelheldin, die tragische Heldin, dass sie so eine Art Social-Media-Influencerin ist und ihr ganzes Leben im Grunde über WhatsApp mitteilt. Und das sehen wir den ganzen Abend mit gigantischen WhatsApps und wunderbaren Emoji, Feuerwerken buchstäblich dort, und auf einmal ist der ganze Spaß und die Party ein Ende, weil nämlich der Arzt ihr ziemlich indiskret über Social Media mitteilt, dass sie Krebs hat.
Simon Stone arbeitet ja sehr gerne auch mit Videotechnik, ein Medium, mit dem die Oper manchmal noch fremdelt. Wie hat er die Inszenierung in der Hinsicht ästhetisch angelegt?
Das ist wirklich ein Meilenstein, finde ich. Und das sind Bildwelten, die man so noch nicht gesehen hat. Es sind gigantische Videos, zum Teil einfach nur Violetta Valerie vergrößert. Dann sieht man sie mit Alfredo, ihrem Geliebten, zusammen. Ein Erinnerungsrausch, auch am Schluss, wenn sie dann im Krankenhaus sehr naturalistisch, sehr drastisch stirbt, sieht man aber nochmal riesenhaft projiziert in wirklich perfekter Technik, was eben in dieser kurzen, heftigen Liebesgeschichte alles passiert ist. Und es wird auch ein bisschen gezeigt, was nicht passiert ist, also was hätte sein können. Und es ist wirklich ein Bilderrausch, ein Bildertaumel, der trotzdem alle intimen Momente auch realisiert und in keiner Sekunde ablenkt von dem Kerngeschehen dieser Geschichte, dieser tragischen Halbweltsdame, die dann elendig stirbt.
Am Pult stand der junge Italiener Michele Mariotti, der vor kurzem noch als Geheimtipp galt und jetzt mit Paris sicher ein Karrieresprungbrett erhalten hat. Zu Recht?
Ja, das ist keine Interpretation, die versucht jetzt das Verdi-Rad sozusagen neu zu erfinden, sondern das ist eine perfekte Verzahnung mit der Musik. Es ist extrem konzentriert, es ist sehr, sehr gut strukturiert. Die Tutti-Szenen mit dem Chor sind perfekt wirklich umgesetzt. Es ist ein szenisches Musiktheater aus dem Graben, das mit der Bühne eben ideal korrespondiert.
Dann lassen Sie uns, Jörn-Florian Fuchs, noch über die Sängerpartien und die Musik überhaupt sprechen. Die Hauptpartien waren nämlich mit Stimmen besetzt, die wir noch kaum erlebt haben, weshalb wir sie hier mal hören lassen.
Da hörten wir Pretiende als Violetta Valerie und Benjamin Bernheim als Alfredo. Zwei Namen, die man sich merken muss, deswegen, weil sie auch demnächst Manon in Paris singen werden. Da wird also versucht, so ein bisschen ein neues Traumpaar der Oper hier zu erschaffen. Und das ist total gelungen. Also Pretiende ist eine farbige Sängerin, stammt aus Südafrika, singt und spielt das hinreißend mit fantastischen, total unschrillen Koloraturen. Und Benjamin Bernheim ist tatsächlich so ein Bühnentier, hier, der das ganze schluchzende Pathos nicht wie jemand wie Jonas Kaufmann gaumig präsentiert, sondern mit einer brillanten Technik in jedem Moment präsent zu erwähnen. Unbedingt noch der Vater Germain, der ja eigentlich der Übeltäter bei dem Ganzen ist, Ludovic Tézier. Eine tolle musikalische Leistung, insgesamt eine rundum gelungene Premiere. Und das Publikum in Paris, das ja sehr, sehr konservativ ist, hat sich fast zurückgehalten. Wenige Buß, großer, langer Jubel.
Jörn-Florian Fuchs war das aus Paris. Verdis La Traviata hatte in der Inszenierung von Simon Stone Premiere. Die Volksbühne in Berlin hat, so scheint es, ganz gut zu sich selbst gefunden nach den Verwerfungen, die das Engagement von Chris Derkon dort mit sich gebracht hatten. Torleifur Ørn Arnarson, in diesem Jahr von Klaus Dörr zum Schauspieldirektor berufen, ist zwar nicht Frank Castorf, verkörpert aber immerhin die Fortsetzung eines überbordenden kreativen Fachs, in dem Bilderfluten, Theaterschlachten oder Vorstellungsmarathons zum geübten Exerzitium gehören, wie schon bei Schlingensief, Castorp selbst oder Vegard Winge. Seine erste Uraufführung an der Volksbühne nimmt das sehr alte Heldenepos Homers Odyssee aus dem 8. Jahrhundert vor Christus in den Blick und befragt es neu. Was bedeutet das Echo des Krieges, egal ob um Troja, Vietnam oder Afghanistan, für die Realität, zum Beispiel die eigene Familie? Tod und Trauma, Patriarchat und Projektion einer Heldenfigur, da steckt viel drin für einen Theatermacher. Eberhard Spreng sagt, was Arnarson daraus gemacht hat.
Blendende Scheinwerfer, üppig wallender Bühnennebel, grollende Lautsprecher. Für den Anfang leistet sich Torleifur Ørn Arnarson den ganz großen Bühnenauftritt. Ein locker auf der kreisenden Drehbühne verteilter Chor in Bewegungen einer Leibesertüchtigung. Man groovt sich warm für die Schlacht. Es sind mehrere Crescendi zu hören, die sich aus elegischen Passagen in Klangeruptionen steigern, während vom Schnürboden Heiner Müllers verdüstertes Gedicht Traumwald herabsingt. In der Tiefe gestaffelte und fast bis zur Unlesbarkeit sich überlagernde Buchstabenreihen. Ach, überhaupt die Schrift. Immer wieder schiebt sie sich wacker in ein chaotisches Agitprop-Geschehen. Ein Panzer rollt auf die Bühne, der von zahllosen Einschüssen durchlöchert ist und auf dem eine laut Gerechtigkeit gröhlende Helena eine rote Fahne schwingt. Derweil schwadroniert ihr Mann Menelaos über eine Anti-Arthritis-Diät, die er seiner Frau auferlegt hat. Ein lebensgroßer Elefant hängt vom Schnürboden herab. Auf eine gewaltige Wand aus Pappkartons werden Bilder eines Schiffs in rauer See projiziert, bevor diese Wand auf die Bühne kippt. Ein Meer aus Pappkartons, auf dem man einbricht, wenn man versucht, darüber zu laufen. Odysseus' Sohn Telemachos erlebt hier seine Adoleszenzkrise und versucht, sich am Kabel seiner Spielkonsole zu erhängen, mit der er zuvor herumgedaddelt hatte. irgendwann dann eine der Textbotschaften, ganz groß auf dem hochaufragenden Horizontprospekt. Eine Burleske für unsere erniedrigte, irritierende Zeit, in der Clowns nachspielen, was Helden und Könige einst taten. Nur der Agamemnon von Robert Kuchenbuch meditiert in diesem Chaos der Männerbilder tapfer über die Grenzen des Wissens.
Und es heißt, es gibt Bekannte, Bekannte. Es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es Bekannte, Unbekannte gibt. Das heißt, es gibt einige Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Und dann gibt es da noch die dritte Kategorie, das Unbekannte, Unbekannte.
Unmittelbar vor der Pause dann verließ die Cassandra der Sarah Maria Sander eine schier endlose Chronik. Von den Kriegen des Altertums bis zum Syrischen Krieg der Gegenwart. Drei übergroße Pappkameraden mit irrigierten Schwänzen erwarten das Publikum nach der Pause. Es sind drei amerikanische Präsidenten, Clinton, Kennedy und Trump. Und darunter sitzt Sylvia Rieger in weißem Gewand und spricht Texte der E-Mails, die ein britischer Afghanistan-Soldat seinem isländischen Halbbruder geschickt hatte. Zeugnisse für ein Kernproblem, das diese Aufführung in ihrer kollagierten Beliebigkeit immer nur umkreist, aber nie zu fassen bekommt. Der Kriegsheimkehrer findet nicht mehr in den Frieden zurück, will zurück in den Krieg, wenn er zu Hause ist, will nach Hause, wenn er in der Schlacht ist. Wenn der Krieg im Leben eines Mannes einmal begonnen hat, wird er nicht mehr enden. Und das führt zu fatalen Schäden im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Menelaos will auf den Ruinen der Kriegserfahrung eine Paar-Idylle mit Helena errichten, die sie nur im Wahn erträgt. Kassandra und Kriegsautist Agamemnon sind Lichtjahre voneinander entfernt. Odysseus' Sohn Telemachos will Mutter Penelope befehligen. Und wenn die unsterbliche Nymphe Kalypso den reisenden sterblichen Odysseus nicht halten kann, muss selbst die einzige Love-Story scheitern, die das Epos zu bieten hat. Zu einem langen Monolog seiner legendären Taten hebt nun Daniel Nährlich an, der in dieser Aufführung als Odysseus kurioserweise eher eine Nebenrolle spielt. Das hier erstmals in einem Großprojekt zusammenspielende neue Ensemble der Volksbühne kämpft sich wacker durch den Mix aus Mythos und Gegenwart, aber nach vier langen Stunden bleibt nicht ein einziger Moment theatraler Wahrhaftigkeit. Der Volksbühnen-Schauspieldirektor Arnason hat nach seiner gefeierten Edda diesmal nur die große Pose zu bieten.
Eberhard Spreng über eine Odyssee an der Berliner Volksbühne. Die Geschichte Afghanistans kann einem vorkommen wie ein böser Fortsetzungsroman. Ein Drama folgt dem anderen, die Guten folgen den Bösen, werden abgelöst, die Bösen kommen wieder. Aber wer sind die Bösen? Immer wieder bedient der Westen die Schrauben in dieser Albtraumserie, dem großen Spiel um Macht und Einfluss in Afghanistan, allen voran Briten und Amerikaner. Das ergab schon viel Stoff für Film, aber Filmschaffende aus Afghanistan, Frauen gar, kennt man hierzulande nicht. Dabei gibt es sie. In diesen Tagen hat das Internationale Frauenfilmfestival in Afghanistan ihre Arbeiten gezeigt. Sie sind an die Öffentlichkeit getreten, auch um ein Zeichen zu setzen, gegen die drohende Rückkehr und Gewalt der Taliban. Martin Gerner war in Kabul, hat einige von ihnen getroffen und ihre Filme gesehen.
Ich will trauen, gaan skypen met Ali Akbar nog.
Salam Ali Akbar.
Eine junge adoptierte Niederländerin, die ihre wahren Eltern in Iran sucht. Filme wie Finding Farida, die vertraute Sprache und fremde Kultur verbinden, begeistern das Kinopublikum in Kabul. Trotz Krieg und fehlender Sicherheit hat sich seit 2013 ein Frauenfilmfestival in Afghanistan etabliert. Es versucht zugleich an ältere Zeiten anzuknüpfen.
We try through our film festival to invite the family.
Wir wollen, dass auch die Familien wieder ins Kino kommen. Wir werben deshalb im Fernsehen, nehmt Kino als Medium wieder ernst.
Thinking seriously about cinema.
Roya Sadat ist Afghanistans wohl erfolgreichste Filmregisseurin. Sie dreht Fernsehserien für das einheimische Publikum und Spielfilme für internationale Festivals. Die Arbeit einer Regisseurin aber hat sich noch nicht herumgesprochen.
This work is not like a job.
Es ist mehr als ein Job. Für mich ist es mein ganzes Leben. Schwer ist es, in den Dörfern zu drehen, überhaupt draußen. Am Set bin ich oft mit 50 bis 60 Leuten zugleich, gebe Regieanweisungen, renne hin und her wie eine Anführerin. Für die Schaulustigen drumherum ist das sehr ungewohnt.
This all things is new for the people.
Sima Ghani ist Frauen- und Kinderrechtsaktivistin und engagiert sich für die Wiederbelebung der cineastischen Kultur.
You can change people's lives with
Filme vermögen das Leben von Menschen hier zu verändern, indem sie Wirklichkeiten an- und aussprechen. Nicht nur einzelne Frauenschicksale, sondern auch die Auswirkungen dieser Konflikte auf die ganze Gesellschaft. Die Nachricht von den gescheiterten Gesprächen zwischen den USA und den Taliban hat Sima Ghani erleichtert aufgenommen. Einerseits, andererseits bleibt sie skeptisch.
Apparently Taliban have already communicated in which ministries they're going to focus on. They want to have, for example, Ministry of Education.
Gerüchten zufolge wollen die Taliban im Fall einer Machtbeteiligung Einfluss im Bildungsministerium haben und auch in dem für höhere Bildung, um junge Leute zu beeinflussen. Und das Ministerium für Information und Kultur streben sie offenbar an, um die Medien zu kontrollieren. Das wäre wirklich gefährlich.
And that's very dangerous.
Die spanische Filmemacherin Alba Sotomayor Torra war internationales Jurymitglied auf dem jüngsten Frauenfilmfestival in Kabul. Sie ist voller Anerkennung. Filmemacherinnen werden hier von allen Seiten bedrängt. Finanziell gibt es keine Absicherung für sie, sicherheitsmäßig nicht. Gesellschaftlich sind sie überall in Gefahr, alles zu verlieren. Trotz dieser immensen Hindernisse produzieren sie gute, zum Teil außergewöhnliche Filme. Ich sehe viel Leidenschaft und Talent.
Frauen und Film in Afghanistan, Martin Gerner berichtete. Und jetzt hat Maya Elmenreich die Kulturmeldungen des Tages. Es geht zuerst um den Preis der Nationalgalerie in Berlin.
Zum 10. Mal wurde diese Auszeichnung gestern Abend vergeben und in diesem Jahr haben sich die Mitglieder der Jury einstimmig für die Künstlerin Pauline Curnier-Jardin entschieden. 39 Jahre alt ist sie, zur Welt gekommen im französischen Marseille, jetzt lebt sie in Berlin. Die Jury lobte die herausfordernde und verunsichernde Sprache der Arbeiten von Pauline Curnier-Jardin. Sie selbst nennt sich eine Möchtegern-Hexe, wenn sie von ihrer feministischen Kunst spricht. Das sind oft begehbare Installationen mit Skulpturen und Filmeinspielungen. Besonders fasziniert Pauline Curnier-Jardin die gesellschaftliche Rolle der Frau nach der Menopause.
Meine erste Eingebung war, okay, wenn die Frauen endlich der symbolischen oder wirklichen Reproduktionsschleife entronnen sind, was bleibt ihnen dann? Bedeutet es nicht Freiheit, draußen zu sein? Deshalb habe ich gedacht, das ist vielleicht die letzte Nische, wo wir endlich aufatmen können, weil wir frei davon sind, Objekte der Begierde zu sein, weil wir nicht mehr auf dem Markt sind.
Die Gewinnerin des diesjährigen Preises der Nationalgalerie, Pauline Curnier-Jardin. Bares Geld bekommt sie nicht, dafür aber als Auszeichnung eine Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwart in Berlin. Mit 10.000 Euro dotiert ist dafür der Förderpreis für Filmkunst, den die Nationalgalerie gemeinsam mit der Deutschen Filmakademie vergibt. Und der ging gestern an die Regisseurin Lucia Margarita Bauer für ihren Film Maman, 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 eine Hommage an ihre Großmutter. Der chinesische Künstler Ai Weiwei ist heute Vormittag in München im Haus der Kunst in die Rolle des Kartenabreißers geschlüpft. Nicht als Teil eines Kunstprojektes, sondern als Akt der Solidarität mit dem Aufsichts- und Kontrollpersonal des Museums. Das soll nämlich zum 1. November outgesourced werden. Auch in Kultur heute haben wir darüber berichtet.
52 Leute sollen entlassen werden. Das überrascht mich völlig. Ich höre auch, dass der Prozess nicht transparent ist. Es sollte viel mehr Diskussionen geben, bevor sowas passiert.
Auf Ai Weiweis Kritik folgte wiederum Kritik, und zwar vom eilig herbeigeeilten kaufmännischen Direktor des Hauses der Kunst, von Bernhard Spieß. Er nannte die Vorwürfe Unfug und betonte, dass bis auf 15 sehr gering Beschäftigte alle 52 Arbeitskräfte bei gleichem Gehalt von einem Personaldienstleister übernommen werden sollen. Und zum Schluss noch ein Preis. Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch erhält den Chamisso-Preis Hellerau für sein literarisches und kulturelles Schaffen. Gewürdigt wurde mit dem Preis vor allem sein Roman Winterbergs letzte Reise, so die Jury. Der Chamisso-Preis Hellerau soll herausragende Beiträge zur Gegenwartsliteratur von Autoren ehren, die selbst einen Sprach- oder Kulturwechsel erlebt haben und versuchen, literarische Antworten auf den Wandel der Gesellschaft zu geben.
Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten gibt es hier die Information am Abend und darin die Klimapolitik, der Bundeshaushalt und 100 Jahre Grundschule. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.